SBS in deutscher Sprache.
Sie hören SBS Radio mit Christian Fröhlicher. Jetzt im Programm ein SBS Studiogast aus Bayern.
Musik aus dem Cellokonzert von Elgar, so wie es zur Aufführung gelangte, am Freitag, Samstag und jetzt in diesen Minuten in der Hamer Hall des Art Centers in Melbourne. Warum ich sage jetzt in diesen Minuten ist, weil das sonst verwirren könnte, denn der Virtuose, der da auftritt und aufgetreten ist am Freitag und Samstag, ist Johannes Moser aus München. Herzlich willkommen bei SBS.
Dankeschön. Ja, noch kann ich nicht an zwei Stellen gleichzeitig sein, aber ich arbeite daran.
Genau, also dieses Gespräch findet am Montagnachmittag statt, wird aber jetzt am Abend ausgestrahlt. Sie sind in eine musikalische Familie hineingeboren. Wie ist das?
Ja, das ist ein weites Feld. Ich glaube, der größte Nutzen, der für mich da entstanden ist, ist, dass ich gelernt habe, mit dem Musikerberuf eigentlich auf eine sehr natürliche Art und Weise umzugehen und nicht unbedingt dieses Virtuosentum, was man vielleicht im 18., 19. Jahrhundert irgendwie kultiviert hat mit Paganini und Liszt, also der reisende Virtuose, der also für die weltlichen Dinge überhaupt nichts übrig hat. Ich glaube, wenn man in einer Musikerfamilie aufwächst, dann kriegt man einen sehr natürlichen Umgang mit der Musik und auch mit dem Musikerberuf selber. Und insofern bin ich meinen Eltern eigentlich sehr dankbar, dass sie mir das in dieser Art und Weise vorgelebt haben. Denn Musik ist natürlich Lebensinhalt Nummer eins, aber ich glaube, damit dieses Verhältnis auch frisch bleibt, muss man auch manchmal Abstand von der Musik nehmen und muss man einfach sozusagen auch die Stille zelebrieren und sich einfach von dem, was einem so viel bedeutet, auch ein bisschen Abstand zu nehmen. Und das haben meine Eltern eigentlich immer sehr, sehr, eigentlich schon fast forciert. Also es gab nie eine Hintergrundmusik oder sowas. Also wenn Musik war, dann war das tatsächlich immer ein sehr bewusster Vorgang.
Ja, und es ist aber Berufsmusik natürlich. Also Ihre Mutter ist eine Sopranistin, Ihr Vater Kai ein Cellist und auch Ihr Bruder ist ein Pianist.
Genau, richtig.
Ja. Geboren sind Sie 1979 in München. Wie und wo sind Sie aufgewachsen?
Also ich bin aufgewachsen im Süden von München, zwischen München und den Alpen. Also Natur und Kultur haben sich sozusagen die Waage gehalten. Mein Vater war Cellist im Bayerischen Rundfunk, im Symphonieorchester. Und so bin ich also mit symphonischer Musik genauso wie eben mit Gesang aufgewachsen, denn meine Mutter hat uns Kinder immer mitgenommen auf Tourneen, bis wir dann eingeschult wurden. Also zwischen dem Alter von 0, zwischen 0 und 7 war ich eigentlich ständig auf Reisen. Das heißt, das Reisen, was ich jetzt absolviere, ist eigentlich etwas, was ja mir tatsächlich wortwörtlich in die Wiege gelegt wurde, einfach dadurch, dass wir mit meiner Mutter immer mitgereist sind. Mein Vater musste natürlich in München bleiben wegen dem Orchester, also hatten wir noch eine Nanny dabei und sind dann sozusagen in dieser kleinen Karawane um die Welt gezogen, wenn meine Mutter dann irgendwie Opernengagements hatte oder ein Liederabend. Und ich glaube, für meine Mutter war das auch gar nicht schlecht, weil sie natürlich einerseits die künstlerische Arbeit hatte, aber dann, wenn sie von der Konzertbühne eben runterkam, dann mit uns halt dann auf den Spielplatz gegangen ist und in die möglichen Spielzeuggeschäfte. Ich glaube, das hat sie einfach dann auch wieder sehr geerdet und sozusagen wieder an das normale Leben herangebracht. Und ich glaube, insofern war dieser Mix für sie eigentlich sehr gut.
Apropos Spielzeug, das ist natürlich in Ihrem Fall ein Cello. Sie haben, glaube ich, mit 8 Jahren damit begonnen, mit dem Studium an sich. War es immer klar, dass es das Cello sein würde?
Nein, ganz und gar nicht. Ich habe mit der Geige angefangen mit 5 Jahren und war also auf jeden Fall der schlechteste Geiger, den Sie sich vorstellen können. Also irgendwie das klang so wie mit den Fingernägeln an der Tafel entlangfahren oder irgendwie die Katze quälen. Also es war ganz grauenvoll. Und ich brauchte also eine Strategie, um vom Cello wegzukommen und um von der Geige wegzukommen, und das war eben dann das Cello, also zum Cello hin. Und Ich erinnere mich noch genau, ich habe eben dieses Cello zu meinem 8. Geburtstag bekommen und setzte mich dann hin, und wie ich dann diese tiefen Frequenzen gespielt habe, habe ich einfach intuitiv gemerkt, dass es ein Klangraum und ein Tonraum, der zu mir spricht und der in mir Dinge bewegt. Ich meine, natürlich als 8-Jähriger macht man keine aktiven Entscheidungen in dem Sinne, sondern es sind eher intuitive Entscheidungen, und natürlich meine Eltern haben dann auch gesagt, ja, Cello passt wahrscheinlich besser. Und so kam dann eben eins zum anderen. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich mich einfach durch das Cello sehr gut verwirklichen kann und das einfach auch eine Stimme ist, mit der ich mich identifizieren kann.
Wunderschön, ein weiterer Ausschnitt aus Edward Elgars Cello Concerto in E Minor, Opus 85. 1857 bis 1934 hat dieser Komponist gelebt, und Sie haben auf der Bühne gestanden, der Heimer Hall, und haben das Cello gespielt, ein Soloinstrument im Falle, es ist ja ein Cello Concerto. Mhm. Das war unheimlich virtuos, wurde auch vom Publikum sehr positiv aufgenommen. Sie haben das auch völlig, natürlich ohne Noten gespielt, sondern aus dem Gedächtnis heraus. Wie schwierig ist das?
Ja, das ist ein langer Prozess. Also ich muss ja gestehen, ich spiele ja schon etwas länger Cello, und dieses Konzert spiele ich seit 20 Jahren jetzt. Also ich habe es mit 20 begonnen und bin jetzt gerade 40 geworden. Und das ist ein steter Prozess. Also in diesen 20 Jahren hat sie sich dieses Stück oder meine Beziehung zu dem Stück nochmal unglaublich verändert. Einfach auch natürlich, weil sich das eigene Leben verändert und weil die eigenen Eindrücke im Leben sich verändern. Positive Eindrücke kommen hinzu, sehr negative Eindrücke kommen hinzu, und das spiegelt sich natürlich auch in dem Umgang mit der Kunst und im Umgang mit der Musik. Und insofern, die Noten lernt man, glaube ich, relativ schnell, und auch das Auswendiglernen geht mit einigen Auffrischungen eigentlich relativ leicht. Aber es ist eigentlich mehr die persönliche Beziehung zu der Musik und zu dem Komponisten, die immer wieder in Frage gestellt werden müssen. Also ich kenne durchaus einige Kolleginnen und Kollegen, die einfach ja am Anfang ihrer Karriere eine gewisse Version eines Stücks festgelegt haben und dann immer wieder zu dieser Version zurückkommen und nicht akzeptieren, dass man sich selber verändert und dass sich auch die Musik verändert. Und das finde ich eigentlich sehr schade, wenn man sozusagen die Behandlung der Kunst eigentlich vom Leben entkoppelt und nicht wirklich die eigenen Einflüsse nutzt, um sozusagen der Kunst auch immer wieder neu zu begegnen.
Und es sind ja unheimlich viele Noten, also jeder Ton muss sitzen. Haben Absolut. Sie da nie Angst, dass was schief gehen könnte?
Natürlich,
vielleicht gar bei einer leisen Passage?
Klar. Es geht auch manchmal was schief. Also ich meine, wir sind ja alle Menschen und ich bin von Fehlern bestimmt nicht ausgenommen.
Sind es Fehler, die das Publikum merkt?
Ich meine, da müssten wir erstmal drüber sprechen, wie man einen Fehler definiert, nicht? Also für manche Leute ist es schon ein Fehler, morgens aus dem Bett zu steigen. Ja? Also ich würde sagen, dass die Fehler, die ich jetzt derzeit mit dem Elgar-Konzert mache, vielleicht Fachleuten auffallen, aber natürlich ist es an mir eben diese ja, sagen wir mal, Fehltritte auch ein bisschen zu verbergen und zu überspielen.
Aber es sind nicht falsche Noten oder so, sondern...
Ja, also ich meine, das kann jeder ist mal irgendwie unkonzentriert und auch Roger Federer haut mal daneben. Also ich meine, das passiert den Besten von uns. Aber ich versuche natürlich durch sehr akribische Vorbereitung und durch sehr intensive Beschäftigung mit dem Text eigentlich die Chance, dass etwas schiefgehen kann, zu minimieren. Aber ich gehe nicht in das Konzert mit dem Gedanken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt kein Fehler. Sondern ich versuche eigentlich eher sozusagen mit einer positiven Einstellung einzugehen. Wie begegne ich dem Publikum und wie begegne ich der Musik? Mit der größtmöglichen Empathie und mit dem größtmöglichen Impetus. Und da ist eigentlich gar nicht mehr viel Platz oder Raum irgendwie Angst, um den Fehler zu haben. Und wenn es passiert, ja, mein Gott, ist auch nicht das Ende der Welt.
Und können Sie das Gefühl beschreiben, wenn, ich weiß nicht, 3.500 Leute auf Sie gucken und dann das Orchester dann einsetzt, 60 Leute, die Sie unterstützen, was ist für ein Gefühl?
Also man kann es nur als Rausch beschreiben und es ist tatsächlich ein Rausch, der süchtig macht. Also dieses auf der Bühne stehen ist etwas, was seinesgleichen sucht. Also man kann dieses Gefühl auch nicht anderweitig herstellen. Also ich habe alles probiert, also mit Fallschirmspringen und jetzt neuerdings tauchen und allen möglichen Dingen. Also auf der Bühne stehen ist ein ganz eigenes Gefühl, denn es passiert folgendermaßen. Durch die Aufmerksamkeit dieser Masse an Zuhörern wird das eigene Empfinden und auch die eigentliche künstlerische Produktion ja multipliziert. Also wenn Sie 3.000 Leute im Publikum haben, dann wird das durch 3.000 Hörerinnen und Hörer und durch 3.000 Mal Bewusstsein multipliziert und kommt als Energie zurück. Und das heißt, dieser Moment auf der Bühne zu sein und Energie auszusenden, ist also keine Einbahnstraße, sondern das ist auf jeden Fall ein Kreislauf, ja, in den man sich einklingt. Und wenn man das zu kultivieren versteht und eben wirklich auch mit dem Publikum spielt und nicht nur sozusagen etwas abliefert und nur auf den Boden schaut und sozusagen nicht Kontakt aufnimmt, also wenn man diesen Kreislauf am Leben zu halten versteht und eben nicht unterbricht, dann entsteht ein unglaublich tolles energetisches Konstrukt und wie ich eben schon gesagt habe, es macht süchtig.
Montagabend bei SBS Radio. Sie hören ein Interview mit Johannes Moser, ein deutscher Cellist und Hochschullehrer. Er ist im Moment in Australien für 3 Konzerte in Melbourne, 2., 3. und heute, 5. August, im Arts Centre von Melbourne, die Hamer Hall, aufgeführt wird ein Cellokonzert von Edward Elgar, 30 Minuten lang. Ja, wie oder was können Sie uns über Ihr Cello erzählen? Das schaut ziemlich alt aus.
Das ist durchaus Secondhand, ja. Es ist ein älteres Instrument. Es ist ganz genau von 1694 und es handelt sich um ein Instrument von Andrea Guarneri. Und dieser Guarneri hat Instrumente gebaut, wie seine ganze Familie auch. Also das war eine richtige Geigenbaudynastie. Man kennt zum Beispiel Guarneri del Gesù und Pietro Guarneri. Also das sind Verwandte von ihm gewesen. Und ich kann die Provenienz, wie man so schön sagt, also die Besitzer dieses Instrumentes, ungefähr 150 Jahre zurückverfolgen. Und dann verschwimmt die Linie der Besitzer ein bisschen. Aber ich finde es natürlich wahnsinnig faszinierend, sich zu überlegen, welche Cellistinnen und Cellisten auf diesem Instrument in den letzten 320 Jahren gespielt haben, wo dieses Instrument überall gewesen ist. Ich meine, wer sich ein bisschen für europäische Geschichte interessiert, weiß, dass wir eigentlich durchgehend irgendwelche Kriege hatten. Und da ist es eigentlich ein Wunder, dass so ein Instrument, was ja sehr viel schwerer zu tragen ist als eine Geige, dass so ein Instrument all diese Katastrophen überlebt hat. Und insofern, allein deswegen ist das einfach ein unglaubliches Privileg, so ein Instrument zu haben. Und es fragen mich immer wieder Leute, ja, was macht so ein altes Instrument eigentlich so besonders im Klang? Und diese Instrumente sind ja oftmals großen Erschütterungen ausgesetzt worden, aber sie sind eben auch ganz lange gespielt worden. Und es gibt eben, wenn man das jetzt ganz wissenschaftlich betrachten will, es gibt Mikropartikel im Holz, die sich durch stete Aussetzung der Schwingung, dass sich diese Mikropartikel in eine Richtung ausrichten. Und das muss man sich vorstellen wie so Metallstaub, der sich ausrichtet nach einem Magneten. Und ich denke einfach, dass durch das stete Spielen sich ein Instrument ständig verändert. Das Instrument hat sich übrigens auch äußerst stark verändert in den 10 Jahren, in denen ich es gespielt habe, weil ich natürlich jeden Tag intensivst darauf geübt und auch konzertiert habe. Und ja, das ist ein ganz spannender Widerpart, so ein Instrument. Und wenn man so ein Instrument länger spielt, hat man auch nicht mehr das Gefühl, dass es irgendwie etwas Externes ist, sondern das wird ein Teil des Körpers. Und insofern hängt man natürlich, so wie man vielleicht auch an seinem rechten Bein hängt oder an seinem Arm, hängt man natürlich auch irgendwann einfach an diesen Instrumenten auf eine ganz intensive Art und Weise. Und natürlich ist das eben nicht nur ein Körperteil, sondern es ist auch meine Stimme, wenn ich auf der Bühne bin. Und mit dieser Stimme identifiziere ich mich natürlich.
Ist es auch ein Instrument, das ist 320 Jahre alt, das ein bisschen Charakter hat, eine Persönlichkeit? Mhm. Ich weiß nicht, wird das beleidigt, wenn man es nicht gut spielt?
Oder? Absolut, ja. Ja. Nee, ich habe durchaus das Gefühl, es ist jetzt nicht vorgekommen, aber ich kenne das von anderen Instrumenten, wenn man die aus der Hand gibt, die schwingen anders, wenn man sie zurückbekommt. Ja? Und ich bin durchaus bereit zu akzeptieren, dass da auch ein bisschen Einbildung dabei ist, aber ich finde doch, dass diese Instrumente so fein in sich gestimmt sind, dass das schon wirklich lebende Persönlichkeiten sind eigentlich. Ja? Also ich meine, das ist ja auch ein lebendiges Material. Dieses Holz arbeitet wahnsinnig. Wenn man hier nach Australien kommt, ich habe ja hier in Townsville meine Reise begonnen, da ist es äußerst feucht. Da hat man ein sehr, sehr tropisches Klima. Natürlich reagiert das Holz darauf wahnsinnig. Es saugt sich voll. Und es besaugt sich deswegen besonders voll, weil man vorher 24 Stunden im Flugzeug gesessen ist und da ist die Luft natürlich wahnsinnig dünn und trocken, also war das ausgetrocknet. Also ständig ist dieses Material den Widrigkeiten ausgesetzt.
Und das Cello kriegt einen eigenen Sitz im Flugzeug?
Absolut, es kriegt einen eigenen Sitz, es kriegt auch theoretisch ein eigenes Essen und eigene Getränke. Aber da ich selber gar nicht mehr auf dem Flug esse, muss auch mein Cello tatsächlich fasten. Und es ist aber eine sehr angenehme Sitznachbarin, mein Cello. Sie redet nicht viel und wir können dann gemeinsam ein bisschen Ruhe genießen.
Weiterer Ausschnitt aus Elgas Cello Concerto, aufgeführt in Melbourne, und bald ist Johannes Moser, der Cellist, auch in Sydney, allerdings nicht mit Elga, sondern mit Beethoven, Schostakowitsch vor allem und Johannes Brahms. Wir kommen dann dazu, ein Konzert im Sydney Opera House am 11. August. Aber zuerst noch, das hat mich interessiert vorhin, dieses Cello, Sie kennen die Geschichte, die letzten 120 Jahre, die Besitzer, die Orte, wo es sich befunden hat. Und Sie haben gesagt, ja, Europa, das ist auch eine Geschichte der Kriege leider. Wo und wie hat dieses Cello den Ersten und Zweiten Weltkrieg überlebt?
Dieses Instrument war in den Händen eines tschechischen Cellisten, der selber nicht in den Krieg musste, weil er schon etwas älter war. Also er fiel genauso in die Generation dazwischen. Aber er war tatsächlich auf der Flucht und ist dann nach Deutschland gekommen, Ende des Krieges, also so 45, 46. Und dann hat er dieses Cello, ich glaube Ende der 50er, Anfang der 60er, an den jetzigen Besitzer veräußert und hat davon eine Amerika-Reise finanziert. Also er ist dann nach Amerika ausgewandert von dem Geld, was er dann für dieses Cello bekommen hat. Und es ist eine ganz schöne Verbindung, die Nachfahren dieses Cellisten aus Amerika, die sind jetzt oftmals nach Deutschland gekommen, haben den jetzigen Besitzer besucht, dieses Instruments, und natürlich sind auch in meine Konzerte gekommen, und so gibt es eigentlich eine sehr schöne, freundschaftliche Verbindung. Die Nachfahren sind natürlich äußerst froh, dass dieses Instrument ihnen sozusagen ein Leben in Amerika ermöglicht hat und eben den Grundstock dafür gelegt hat. Und der jetzige Besitzer ist natürlich sehr froh, dieses Instrument zu haben, und ich bin sehr froh, es zu spielen. Also irgendwie, es ist eine Menge gute Energie um dieses Instrument. Und dieses Instrument hat irgendwie vielen Menschen eine Verbesserung der Situation ermöglicht, und ich kann natürlich auch hauptsächlich jetzt für mich selber sprechen. Ich spiele dieses Instrument seit fast 10 Jahren und bin natürlich äußerst dankbar und auch einfach froh, so eine tolle Stimme geliehen zu bekommen.
Aber es gehört also nicht Ihnen?
Es gehört nicht mir, nein. Also so ein Instrument, das könnte ich mir, glaube ich, gar nicht leisten. Also ich meine, das sind im Moment ist, glaube ich, versichert für 1,5 Millionen Euro. Sowas zahlt man natürlich nicht aus der Portokasse. Ne? Also ich meine, das sind einfach Kunstwerke, diese Instrumente.
1,5 Millionen Euro.
Ja, und das ist noch günstig, nicht? Also es gibt eben auch Geigen, die jetzt im Moment für 17, 18 Millionen gehandelt werden. Das ist ja genau wie Gemälde auch. Die laufen durch Auktionen, und da gibt es eben viele Leute, die diese Instrumente haben wollen, und das ist keine nachwachsende Ressource, und insofern steigt da natürlich der Preis. Diese Preise sind natürlich ein Irrsinn und für einen normalen Musiker nicht zu stemmen. Ja, und insofern ist man dann angewiesen auf Stiftungen oder eben in meinem Fall auf private Sammler, die dann sagen, ja, also wir wollen eben keine alten Oldtimer oder Häuser sammeln, sondern wir interessieren uns für Instrumente und eben für diese Geigenbaukunst. Und die Instrumente müssen tatsächlich gespielt werden. Bei meinem Instrument sieht man zum Beispiel, das ist für eine kleine Zeit nicht gespielt worden, wahrscheinlich so vor 200, 220 Jahren. Und da gibt es Holzwürmer und da gibt es Holzwurmspuren. Ja? Und Holzwürmer haben tatsächlich die Eigenschaft, dass sie keine Musik mögen. Also die können diese Schwingung des Instruments nicht ertragen. Das heißt, wenn man also regelmäßig übt und spielt, dann verlassen die Würmer die Instrumente. Und insofern muss man sein Instrument immer am Schwingen halten, sonst hat man also einen Delikatessen-Shop eröffnet für alle möglichen Würmer.
Wir kommen gleich zum Konzert, aber die Anschlussfrage hier muss ich natürlich stellen. Was haben Sie denn angekreuzt, als Sie nach Australien kamen, dieser berühmte grüne Zettel bei der Quarantäne?
Ja.
Man darf ja kein Holz einführen.
Ach so. Ja, Mensch, da haben Sie mich jetzt was gefragt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe, glaube ich, keine Güter angegeben. Ich meine fast, dass die, dass ab einem gewissen Alter die Sachen einfach nicht mehr beachtet werden. Aber ist eine gute Frage, weiß ich tatsächlich nicht.
Ja. Also das Konzert jetzt, das noch bevorsteht, das ist also in Sydney, Opernhaus am 11. August. Mhm. Wer jetzt zugehört hat und findet, Mensch, ich möchte jetzt dieses Cello, aber auch den Interpreten Johannes Moser sehen auf der Bühne, Wie können Sie uns dieses Konzert schmackhaft machen?
Nun, es handelt sich um ein Rezital, also Musik für Cello und Klavier. Und das sind Stücke von Komponisten, die mir persönlich sehr am Herz liegen. Beethoven, Schostakowitsch und Johannes Brahms. Es handelt sich dabei also wirklich um das Kernrepertoire für das Cello. Das sind Sonaten, die sowohl die Intensität der Musik wie auch die totale gesangliche Komponente des Cellos eben bestens zur Geltung kommen lassen. Und ja, es ist Musik, wie gesagt, die ich persönlich liebe, und ich denke, das überträgt sich auch auf das Publikum.
Und die Pianistin, ein Wort zu ihr, Kathleen Stott.
Das ist Kathy Stott, genau. Kathy Stott leitet hier das Musikfestival in Townsville, das Australian Festival for Chamber Music. Und da war ich eben gerade, und wir haben gedacht, ja, wenn wir beide schon in Australien sind, dann sollten wir doch auf jeden Fall zusammen auch in Sydney auftreten. Kathleen Stott hat nicht nur als Solistin große Erfahrung, sondern sie hat auch mit dem Cellisten Yo-Yo Ma sehr viele Konzerte gegeben und ist sozusagen dem Cello-Repertoire äußerst nahe. Und insofern habe ich da eine wirklich unglaublich gute Partnerin. Und ich freue mich auf das Konzert, und ich freue mich natürlich, wenn Hörerinnen und Hörer auch dazukommen.
Das ist also am 11. August im Sydney Open House. Es gibt anschließend auch eine Masterklasse. Warum ist Ihnen das wichtig?
Naja, ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass Leute der Meinung sind, dass ich also Wissen aufgebaut habe über die Jahre, das sich lohnt, irgendwie weiterzugeben. Es ist allerdings nicht eine Masterclass, die sich nur an Cellistinnen und Cellisten richtet, sondern ich versuche, diese Masterclasses eben auch so aufzubauen, dass musikaffine Hörer oder vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die sonst nicht viel mit Musik zu tun haben, einen Einblick in die Arbeit bekommen, auch einen Einblick in mein Verständnis von Musik und sozusagen einen Blick hinter die Kulissen bekommen, was die Arbeit eines Cellisten ausmacht und natürlich auch, was die, was meine Beziehung zu den einzelnen Musikstücken ausmacht. Und insofern glaube ich, ist das ein sehr interessanter Aspekt meiner Arbeit. Ich bin ja inzwischen Professor an der Musikhochschule in Köln und habe dort auch eine Klasse, die ich betreue, an Cellistinnen und Cellisten. Und ja, ist also durchaus ein bisschen Sendungsbewusstsein dabei. Ja, ich hoffe, das wird ein interessanter Aspekt dieses Sonntagnachmittags.
Bestimmt. Johannes Moser, vielen, vielen Dank für dieses Interview und viel Glück und Erfolg jetzt noch bei Ihren letzten Tagen hier in Australien und mit dem Rezital dann am 11. August in Sydney. Und jetzt schon guten Rückflug und viel Glück und Erfolg auch mit dem Cello, das sicher auch was mitbekommen hat von diesem Land, ja?
Absolut, ja, ja, genau. Herzlichen Dank.
Okay, tschüss dann.
Tschüss, danke.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.